Dankeschön. Dankeschön an das Lobpreisteam. Ich finde, ihr habt einen Applaus verdient. Ganz generell musikalisch, aber auch, weil ihr das, was uns heute im Gottesdienst jetzt auch in der Predigt weiter bewegt, perfekt vorbereitet habt. Fremde neue Welt, das ist ja eine kleine Predigtreihe, die letzte Woche Michael eröffnet hat, und wir sprechen über das, was sich um uns herum verändert, was uns verunsichert, Sorgen macht, vor allen Dingen aber über die Frage, welchen Beitrag leistet denn der Glaube an Jesus dazu, damit auf eine richtige und gute Weise umzugehen. Felix hat sich diesen Titel ausgedacht, unser Pastor aus Leverkusen, nehme ich einfach mal so an. Er ist meistens die Kreativabteilung in diesem Bereich des Gemeindelebens und hat natürlich dabei den Roman vor Augen gehabt von Aldous Huxley, Schöne neue Welt, eines der ganz großen Meilensteine der dystopischen Literatur, neben 1984 von George Orwell. Alles, was danach kam, bis hin zu, Tribute von Panem, ist im Grunde genommen dann nur noch eine Weiterentwicklung, Ausschmückung, Modernisierung gewesen. Ja, und wir fragen uns, was ist das für eine Welt, in die wir jetzt reingekommen sind, und jeder von uns hat ja seine eigene biografische Geschichte. Es ist toll, dass hier junge Leute sitzen und noch viel mehr Kinder unten sind, für die es einfach die Welt ist, in der sie nun mal sind und irgendwie auch, wo man nichts anderes kennt, und das ist ja manchmal auch, hilft ja manchmal auch dazu, trägt dazu bei, dass man es entspannter sieht. Als ich so zum ersten Mal was von der Welt um mich herum mitgekriegt habe, war das in den frühen 70er Jahren. Und ich weiß, dass wir im Auto saßen, im Urlaub in der Schweiz, und in den Nachrichten hörten von der Entführung von Hans-Martin Schleyer durch die Rote Armee-Fraktion. Und wie das auch nicht einfach nur eine Nachricht war, sondern wie man auch so in unserem Familienauto gemerkt hat, da ist so ein bisschen, da kommt so ein Gefühl auf von Bedrohung, von Sorge, liegt ganz lange zurück, kann man heute in spannenden Büchern nachlesen über diese Zeit. Und aus heutiger Perspektive, wenn das alles so lange her ist, dann wirkt es vielleicht auch gar nicht mehr so erschreckend, wie das damals war. Ansonsten war das natürlich die Zeit des schon etwas stabilen Kalten Krieges, wo sich zwei Blöcke gegenüberstanden, die Welt im Griff hatten, auf der einen Seite angeführt von Amerika, auf der anderen Seite angeführt von Russland. Und auch da, wenn man jetzt von heute aus so darauf zurückblickt, denkt man, naja, also da wusste man wenigstens, wo man dran war. Das ist natürlich auch Quatsch, weil es für die, die auf der falschen Seite des Eisernen Vorhangs leben mussten, natürlich überhaupt keine gute Welt war. Aber das war eben damals einfach so, und das haben ja viele, die hier sitzen, auch noch so miterlebt. Dann kam die Wende, dann kam Mikhail Gorbatschow, dann kamen Glasnost und Perestroika und erstmal eine ganz große Erleichterung, viele, viele neue Möglichkeiten, auch für den christlichen Glauben, und viele, die hier sitzen, haben ja damals auch ganz aktiv diese Zeit mitgestaltet, haben die neuen Reisemöglichkeiten, die Möglichkeit auch von Gott zu erzählen, genutzt. Da ist ganz viel passiert und auch ganz viel Optimismus natürlich damit verbunden gewesen, und auch so dieses Gefühl, wir kommen jetzt vielleicht in eine unipolare Welt, wo es nur eine Großmacht gibt, und die ist Amerika, und die ist einigermaßen vernünftig. Man hat dann auch irgendwann gedacht, diese ganzen Vorkehrungen, das brauchen wir alles nicht mehr. Was man auch so hatte an Bunkern, an Vorräten für schlechte Zeiten, das ist alles nach und nach einfach abgebaut worden, weil es zu teuer war, zu lästig, noch bis in eine Zeit, die gar nicht so lange zurückliegt, gab es solche Vorkehrungen. Ja, und jetzt sind wir in einer ganz anderen Welt gelandet, mit drei Menschen, die auf dieser Welt viel zu sagen haben, in Russland, in China und in Amerika, die uns allen irgendwie auf ihre jeweils spezifische Weise große Sorge machen. Mit der Sorge auch, dass es tatsächlich mal wieder sowas wie Krieg geben könnte, der auch uns noch stärker betrifft als den Krieg, den es ja schrecklicherweise schon gibt in Europa seit 3 Jahren durch den russischen Angriff und mit ganz viel Verunsicherung und Fragen, wie bereiten wir uns jetzt dann darauf vor und wie kriegen wir das denn alles hin? Und all das verbunden mit einer Stimmung in vielen liberalen westlichen Demokratien und auch bei uns von so einer gewissen Lähmung, von so einer gewissen Sorge, haben wir noch die Kraft für die nötigen Reformen, sind wir überhaupt noch tough genug, kriegt unser politisches System das bewältigt. Und das sind alles Fragen und alles Hintergründe, die auch ja so unsere Stimmung, unser persönliches Leben irgendwie begleiten. Und ich denke, es ist gar nicht falsch, sich mal zu fragen, hat die Bibel denn irgendeinen Beitrag dazu, wie man mit solchen Zeiten umgehen kann und wie man sich auf solche Veränderungen einstellen kann. Und ich bin dabei, das wird jetzt hier viele nicht überraschen, dazu gekommen, dass ich gerne heute mal mit euch über das Buch Daniel aus dem Alten Testament sprechen möchte, weil das vielleicht so das Buch in der Bibel ist, das am stärksten diese Situation widerspiegelt und am stärksten vielleicht auch Antworten darauf geben kann, was das bedeutet. Also das Buch Daniel steht im Alten Testament, hat 12 Kapitel. Ich entschuldige mich bei allen, die in dieser Woche nicht einfach mal komplett durchgelesen haben. Ich nehme an, das sind die meisten von euch. Ich versuche irgendwie trotzdem dafür zu sorgen, dass der Faden nicht reißt. Aber das schaffen wir schon. Daniel ist ja so ein Buch, das sehr bekannt ist, weil es Geschichten enthält, die fast jeder Mensch kennt, auch wenn er nicht regelmäßig zur Kirche geht oder auch nicht im kirchlichen Umfeld aufgewachsen ist. Am bekanntesten vielleicht Daniel in der Löwengrube, von diesem Mann, der in die Löwengrube geschmissen wird und dem die Löwen nichts tun. Dann gibt es da diese 3 Männer, die in den Feuerofen geworfen werden, der 7-mal überheizt war und sie kommen wieder raus und haben nicht mal den Geruch von Feuer an sich. Also da gibt es ganz viele spektakuläre, schöne Geschichten. Ist vielleicht so eins von den Büchern in der Bibel, gerade beim Alten Testament, als man das im Himmel irgendwann mal ja vielleicht besprochen hat, wie bauen wir denn die Bibel zusammen, was kommt da rein? Irgendwie, ich stelle mir so vor, das musste ja irgendwann mal entschieden werden und dann geht das so los, Mose und so weiter, Könige, Richter und dann kommen diese Psalmen, dann kommen Propheten über Propheten über Propheten und ich stelle mir so vor, irgendwann meldet sich der Kinderstundenengel oder die Kinderstundenfraktion im Himmel und sagt, also Leute, so geht es nicht weiter. Das mag alles großartig sein, aber was sollen wir damit anfangen? Da kann ich keine Flanellbilder draus machen aus diesen ganzen Prophezeiungen. Ich brauche irgendwas, wir brauchen nochmal was Lebendiges, was mit Tieren oder wo auch was passiert. Und ich denke, man hat dann gesagt, okay, das ist ein Argument. Dann kam natürlich Jona mit dazu, mit dem Wal. Aber ich glaube, Daniel ist dann jedenfalls zum Teil auch eine Antwort auf diesen sehr berechtigten Einwand gewesen. Und so gibt es ein Buch mit spektakulären, tollen Geschichten, die wir gleich auch einmal so im Schnelldurchgang uns vor Augen führen. Wir springen jetzt aber einfach mal rein. Von Daniel lernen heute. Daniel, ich lese die ersten 8 Verse nur vor, sonst werde ich jetzt nichts aus dem Buch ausführlich vorlesen. Ihr habt ja zu Hause dann alle vielleicht auch Zeit und Lust, das nochmal durchzugehen. So lange dauert das eigentlich gar nicht. Daniel 1. Im 3. Regierungsjahr Jojakims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Jojakim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaria Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. So geht diese Geschichte los und wir springen in eine Zeit hinein, die wild und schwierig war. Das babylonische Großreich eroberte kleinere Königreiche, so auch Juda. Und um so ein Weltreich zu formen, hatte man damals folgendes Programm. Man eroberte die Gegend und dann deportierte man die Oberschicht, also die, sage ich jetzt mal vereinfacht, die lesen und schreiben konnten, brachte sie in die Hauptstadt und veranstaltete ein kleines Umerziehungsprogramm mit ihnen. Andere Namen, andere Sprache, andere Kultur. Man suchte sich junge Leute aus, die noch formbar sind. Die Alten starben ja irgendwann oder waren vielleicht umgebracht worden. Wer zu Hause zurückblieb, hatte wenig Möglichkeiten, Widerstand zu leisten. Und so fand einfach eine Integration, Assimilation in ein Weltreich statt. Und auf diese Weise sind viele, viele Länder und Völker schlicht und ergreifend verschwunden, deren Namen man vielleicht heute nur noch in Geschichtsbüchern liest. Und dieses Buch Daniel erzählt davon, warum es bei den Juden anders lief. Und es fängt hier mit Daniel an, der also durchaus mitmacht. Er scheint auch kein Problem mit seinem anderen Namen zu haben, mit vielem anderen auch nicht. Aber eine Sache macht er nicht. Er will diese Kost von der Tafel des Königs nicht essen. Warum steht da gar nicht? Wahrscheinlich war die nicht nach jüdischen Speisevorschriften zubereitet. Das war schon mal das eine. Gerade das Fleisch aber vor allen Dingen wurde in aller Regel auch einmal auf den Götzenaltar gesetzt und den Göttern geweint und der Wein auch. Und deswegen kam das für Daniel nicht in Frage. Und er verhandelt dann und bekommt eine Probezeit, er und seine drei Freunde. Und sie dürfen also für ein paar Tage sich vom Fleisch fernhalten und vom Wein und nur Wasser und Gemüse zu sich nehmen. Also ein kleines Bonbon für Vegetarier und Veganer hier im Raum, auch wenn es damals einen anderen Hintergrund hatte. Jedenfalls nach diesen 10 Tagen sehen sie besser aus, sind wacher im Kopf und haben in jeder Hinsicht sich als überlegen erwiesen. Und dann darf das auch so bleiben und sie kommen sonst auch ganz schnell nach oben und werden sehr, sehr stark gefördert. Gott greift zu ihren Gunsten ein. Also hier liegt nicht die Vorstellung zugrunde, dass Gemüseessen tatsächlich schöner und stärker macht als Fleischessen, sondern hier steht der Gedanke dahinter, dass Gott das für sie bewirkt hat. Und das ist die erste Geschichte, mit der dieses Buch beginnt und in dem eben deutlich wird, hier sind Leute unterwegs, die an gewissen Prinzipien festhalten und sich nicht so einfach umwerfen lassen von dem, was um sie herum passiert. Und so spannend geht das jetzt in diesem Buch auch weiter mit Geschichten, auf die wir gleich noch gucken. Aber wir gucken jetzt auch einmal, und ich hoffe, ihr könnt es vielleicht nicht ganz lesen, aber ich lese es euch vor. Ihr seht hier so eine bunte Reihe von so bunten Würfeln und die bildet den Hintergrund all dessen, was da passiert. Das sind die Weltreiche, die sich in dieser Zeit über mehrere hundert Jahre nacheinander ablösen. Da ist zuerst Assyrien, das Weltreich, dem auch das Großreich Israel zum Opfer gefallen ist. Israel war ja geteilt in Juda und in das Zehnstämmereich. Dann kamen die Babylonier, die dann auch Juda erobert haben. Das ist das, was Daniel selbst miterlebt hat. Das andere ist ihm vielleicht aber erzählt worden. Dann kamen die Meder, dann kamen die Perser, dann kam Alexander der Große, dann kamen seine griechischen Nachfolgekönige und zum Schluss kamen die Römer. Fremde, neue Welt. Wenn ich mir das so angucke, Daniel hat so ungefähr, wenn man das jetzt, wenn man den biblischen Bericht so nimmt, wie er da steht, hat er 3 von diesen Weltreichen auch selbst miterlebt, Babylon, Meder und Perser. Und mehr fremde neue Welt geht eigentlich nicht. Da war wirklich in dem Moment, wo er da deportiert wurde, da war die Welt, wie er sie kannte, einfach zu Ende. Und dann kam eine neue Welt und was Daniel eben auch erlebt hat, auch die neue Welt wird wieder abgelöst durch eine andere Welt. Die Weltreiche kommen und gehen. Und das ist vielleicht so die erste große Botschaft dieses Buches. Die Zeiten ändern sich, die Weltherrscher kommen und gehen, aber es gibt einen Gott, der treu bleibt und der an der Seite derer steht, die einfach auf ihn schauen und an dem festhalten, was er ihnen zeigt, was für das Leben wirklich wichtig ist. Und das hat eine so große, große Bedeutung gehabt, dafür, dass am Ende eben dieses Wunder geschieht, dass dieses Volk der Juden tatsächlich über all diese Veränderungen hinweg dageblieben ist. Das kann man ganz schwer erklären, menschlich. Und es gibt ja diese berühmte Geschichte, diese Anekdote, wo angeblich, wie das bei solchen Geschichten so ist, Friedrich der Große entweder seinen General oder seinen Leibarzt, je nach Geschichte, ich entscheide mich jetzt mal aus persönlichen Gründen für den Leibarzt, wo Friedrich der Große seinen Leibarzt zu ihm gesagt hat, also diese ganzen philosophischen Gottesbeweise, die sind mir zu kompliziert, nenn er mir einen Gottesdienstbeweis in wenigen Worten. Und daraufhin überlegt dieser Arzt und sagt dann, Majestät, die Juden. Majestät, die Juden. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass hier etwas passiert ist, was man sich ohne göttliches Eingreifen eigentlich gar nicht erklären kann. Klar, es sind Menschen da gewesen, die auf diesen Gott vertraut haben, aber dieses Buch Daniel will auch zeigen, dieses Vertrauen ist auch beantwortet worden, dadurch, dass Gott immer wieder eingegriffen hat. Und deswegen wissen wir als Christen, dass das auch bis heute gilt und auch weiter gelten wird, dass Gott zu seinem Volk steht, egal wie kompliziert und schwierig die Situationen sind. Es gibt, glaube ich, kein Buch in der Welt, das kritischer auch mit dem umgeht, was das Volk Israel und was Juden tun und getan haben. Auch dieses Buch Daniel ist voll von Selbstkritik, aber auch von der festen Überzeugung, dass Gott in seiner Gnade zu seinem Volk steht. Und das dürfen wir wissen. Und das ist vielleicht auch in diesen Zeiten gerade eine besonders wichtige Botschaft. Das Buch Daniel ist voller Prophetie. Im ersten Teil sind Geschichten, im zweiten Teil kommt ganz viel Prophetie. Und das hat ganz viel mit diesen Weltreichen zu tun, mit dem, wie sie sich entwickeln, wie sie einander ablösen. Das wird alles so nacheinander erklärt. Und man könnte jetzt denken, na gut, was bedeutet das für mich? Ich lebe in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Zeit. Aber sowohl die Juden als auch die Christen haben immer das, was da steht, verstanden als eine Prophetie, die nochmal über sich selbst hinausweist. Sie hat eine Erfüllung durchaus gefunden in der Zeit und das war auch ein wichtiger Trost für die Leute, die das damals gelesen haben, auch dann noch im 2. Jahrhundert vor Christus, als dieses Buch vielleicht in der Form, wie wir es heute haben, aufgeschrieben worden ist. Aber als dann viel später Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, wie sich die Welt und die Zukunft entwickelt wird, greift er auch wieder zurück auf den Propheten Daniel und deutet etwas, was damals unmittelbar bevorstand, die erneute Eroberung und Zerstörung Jerusalems, im Lichte dessen, was Daniel damals schon prophezeit hat. Und wenn wir dann weitergucken in die Offenbarung, in das letzte Buch der Bibel, dann stellen wir fest, dass auch ganz viel von dem, was da prophezeit ist, auch wieder zurückgreift auf das Buch Daniel. Das sind praktisch ja die beiden apokalyptischen Bücher der Bibel im Alten Testament, das Buch Daniel. Daniel ist sozusagen die Offenbarung des Alten Testamentes und im Neuen Testament dann die Offenbarung, wie wir sie kennen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Blick, wenn man auf einem hohen Berg steht, bei so gutem, aber vielleicht leicht dunstigem Wetter und man blickt so auf die Bergketten und dann sieht man vorne eine Bergkette, relativ klar, und dahinter zeichnet sich die nächste ab und noch dahinter die nächste. Es wird immer etwas unschärfer und so ist auch biblische Prophetie. Sie hat eine Naherfüllung, sie hat auch eine weitere Erfüllung und sie wäre nicht Teil der Bibel geworden. Dieses himmlische Komitee hätte das nicht aufgenommen, wenn es nicht eine Bedeutung hätte, die weit darüber hinausgeht. Und das gilt auch für dieses Buch Daniel. Auch wenn wir nicht alles erklären können und vieles symbolisch bleibt, hat es auch in der Hinsicht eine große Bedeutung. Aber natürlich ganz besonders mit Blick auf die Frage, was heißt das für mich? Wie verhalte ich mich in einer Zeit, die sich verändert, wenn die Welt, wie ich sie kenne, zu Ende ist? Im Großen, aber auch im Kleinen, in meinem Leben, das mir ja viel näher ist. Und hier sitzen auch viele, die diese Erfahrung schon mal gemacht haben in ihrem Leben. Dass Ereignisse kommen, da endet das Leben, wie du es bisher kanntest. Und du musst dich auf ein völlig anderes Leben einstellen. Und das ist nicht einfach. Und auch dafür ist so ein Buch wie dieses Buch Daniel ein ganz wichtiger Gedanke und ein ganz wichtiger Trost. Und ich würde euch gerne etwas vorlesen zum Abschluss dieses ersten Teils, was mir letzte Woche der Siggi mitgegeben hat, den ich jetzt glaube ich gar nicht hier sehe, aber wir haben letzte Woche zusammen hier gebetet und er sagte zu mir, Ulrich, mir ist die ganze Woche ein Lied nicht aus dem Kopf gegangen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und es ist ja ein ganz altes Lied, ich hatte auch ewig nicht mehr an dieses Lied gedacht. Und es hat mich aber gleich berührt und ich lese es euch einfach mal vor, weil es vielleicht eben auch zu dieser Situation passt von Menschen, die mit so viel Veränderung umgehen müssen. Es ist von einer Frau geschrieben, Hedwig von Redern, ich glaube schon im 19. Jahrhundert. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug, du weißt den Weg für mich, das ist genug. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, ja, das ist so ein romantisches, schönes, aber was hat das im Leben zu bedeuten? Dieses Lied ist auch deswegen so bemerkenswert, weil es eine Wirkungsgeschichte hat. Es wurde zum Lied der baltischen Märtyrer, als in der Zeit des Bolschewismus der Terror, der Staatsterror das Baltikum erreichte, gab es da auch deutschstämmige Menschen, Christen, die davon betroffen waren. Und dieses Lied hat in dieser Zeit für diese Menschen, die damals in ihre Löwengruben und Feueröfen gehen mussten, eine ganz besondere Bedeutung gehabt und ihnen die Kraft gegeben zu verstehen, egal wie das hier ausgeht. Es gibt etwas, was wichtiger ist, was größer ist und was darüber hinaus reicht. Und die Frage ist, ob ich auf dieser Seite weiterhin stehen kann. Und dann hat mein Leben Kraft und Sinn, auch wenn es vielleicht äußerlich ganz anders aussieht. Jetzt machen wir ganz klein bisschen Bibelkunde, damit es auch interessant ist. Ich habe eine Predigt in der Vorbereitung gehört von Joseph Prince, wo er auch so über Daniel und diese ganzen Sachen gesprochen hat, sehr ausführlich, viel ausführlicher als ich heute. Und er hat immer zwischendurch irgendwie versucht, die Leute so bei der Stange zu halten, weil er auch Sorge hatte, die schalten dann ab, wenn da jetzt zu viel Theorie kommt. Er ist natürlich sehr viel impulsiver, als ich das sein kann. Also ich hoffe, ihr schafft das trotzdem. Das Buch hat zwei Teile. Es gibt sozusagen Daniel Staffel 1 und Staffel 2. Und Staffel 1 ist wesentlich bekannter und enthält die schönen Geschichten. Kapitel 1 haben wir gerade gelesen. Sie wollen die Tafelkost des Königs nicht essen, sind nachher schöner und klüger als alle anderen. In Kapitel 2 hat Nebukadnezar, der König von Babel, einen Traum, der ihn so bewegt, dass er unbedingt die Auslegung braucht, macht einen ganz spektakulären Test, weil er sich nicht betrügen lassen will, will er sich den Traum nur von jemandem erklären lassen, der ihm erstmal erzählt, was er überhaupt geträumt hat. Daniel und seine Freunde beten und Daniel wird dieser Traum von Gott offenbart und das ist ein Traum, in dem man eine Statue sieht. Der Kopf ist aus Gold, die Brust ist aus Silber, die Beine sind aus Bronze und die Füße sind aus Ton und aus Eisen. Eine symbolische Darstellung von vier Weltreichen, die aufeinander folgen und, wie man das diesen Materialien ansieht, immer schrecklicher werden. Kapitel 3, der berühmte Feuerofen. Vor einer anderen tatsächlichen Statue wollen sich die drei Freunde von Daniel nicht niederbeugen. Dementsprechend landen sie im Feuerofen und werden auf wunderbare Weise gerettet. In Kapitel 4 wird der König Nebukadnezar, nachdem Daniel ihm das prophezeit hat, vorübergehend wahnsinnig. Er wird gedemütigt für seinen Hochmut und findet danach zurück zu der Erkenntnis, dass Gott der wahre Gott ist. In Kapitel 5 gibt es die Schrift an der Wand, der Nachfolger Nebukadnezars, Belsazar, trinkt aus den heiligen Geräten aus dem Tempel, macht damit eine Party und es erscheint eine Schrift an der Wand, die nur Daniel deuten kann und die ihm seinen Tod ansagt, der dann auch passiert. Da gibt es ein wunderbares Gedicht von Heinrich Heine über dieses Kapitel, das sehr farbig darstellt. Und Kapitel 6 ist Daniel in der Löwengrube. Der Mann, der einem Gebot, das ausgerufen wurde, dass man für 30 Tage zu niemand beten darf, als nur zum König, nicht folgt, der trotzdem weiter betet und daraus auch kein Geheimnis macht, wird in die Löwengrube geworfen, bleibt bewahrt und wird danach noch stärker erhöht. Und dann kommt die Staffel 2 und die Staffel 2 hat ganz viel Prophetie. Im siebten Kapitel werden die Weltreiche in vier Tieren dargestellt. Dann wird ein Bild des Weltgerichtes gezeigt mit rätselhaften Figuren, mit dem Alten an Tagen und mit dem Menschensohn. Dann kommen noch mehrere Kapitel, die nicht so leicht zu lesen sind, aber alle ganz viel mit der Zukunft zu tun haben, wie sie Daniel damals gezeigt wurden. Soweit so einfach. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, so langweilig soll es nicht werden. Auch das war dem himmlischen Komitee wichtig, da muss man schon ein bisschen mehr zu bieten haben als so eine schlichte Zweiteilung. Deswegen gucken wir uns das auch einmal etwas anders an. Genau, ich gehe nochmal zurück. Das Interessante ist, dass das Buch in zwei unterschiedlichen Sprachen geschrieben worden ist. Was ihr jetzt hier orange seht, ist in Hebräisch geschrieben, in dem auch der größte Teil des Alten Testamentes ansonsten geschrieben ist. Und die Kapitel 2 bis 7 sind in Aramäisch, in der damaligen Alltagssprache, geschrieben. Warum, weiß man eigentlich nicht so richtig. Aber klar ist damit natürlich, dass diese Zweiteilung verrutscht und dass plötzlich das siebte Kapitel irgendwie näher ranrückt an die Kapitel, die davor kommen. Und das ist wahrscheinlich ein Signal dafür, dass dieses siebte Kapitel tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Buches ist. Die Vision, die Daniel da hat von den vier Tieren und von dem Endgericht mit dem Alten an Tagen und dem Menschensohn, der dann kommt und der schon ein Hinweis auf Jesus ist. Und auch nichts anderes ist aus Daniel so viel zitiert worden im Neuen Testament wie dieses siebte Kapitel. Und wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, dass dieses erste Kapitel, das auch hebräisch ist, vielleicht nur so eine Art Einleitung ist, dann gibt es vor diesem siebten Kapitel genau fünf Kapitel, fünf Geschichten und danach wieder fünf Kapitel mit Prophetie. Dann wird das tatsächlich zum absoluten Mittelpunkt. Und jetzt noch was für die absoluten Feinschmecker. Wenn ihr jetzt noch seht, dass von Kapitel 2 bis Kapitel 7 der Aufbau ganz schlau gemacht ist. In Kapitel 2 ist ein Traum von Nebukadnezar, in Kapitel 7 ist ein Traum von Daniel. Zwei ganz wichtige Träume. Und jetzt geht das so von außen nach innen. In Kapitel 3 gibt es den Feuerofen und in Kapitel 6 gibt es die Löwengrube. Das sind die Treue-Kapitel. Und dazwischen, In Kapitel 4 und 5 sind es zwei Kapitel, die davon handeln, dass die Könige gedemütigt werden. Der eine wird wahnsinnig, kommt aber dann wieder zur Vernunft und zum Glauben an Gott, und der andere stirbt, weil er es von seinem Hochmut nicht ablässt und sich nicht demütigt. Da wird auch nochmal das gezeigt, was Prophetie ist. Du kannst dich immer entscheiden. Es gibt immer zwei Wege, die du gehen kannst. Also, ein ganz spannend aufgebautes Buch. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss noch einige Dinge über das hinaus, was ich schon gesagt habe, sagen, von denen ich glaube, dass wir sie von Daniel lernen können. Für jede Zeit und auch für fremde Welten, in die wir vielleicht manchmal privat oder auch politisch und gesellschaftlich kommen. Das Erste liegt natürlich auf der Hand. Daniel und seine Freunde halten an bestimmten Prinzipien fest. Und wenn da auch der Feuerofen steht, sie ziehen es durch. Es gibt einer der berührendsten Verse in dem Buch ist der Moment, wo die drei Freunde vor dem König stehen und der Feuerofen wird gerade auf das Siebenfache angeheizt und sie sagen zu ihm: Wir werden uns vor deinem Bild nicht niederbeugen. Und zwar egal, ob Gott uns rettet oder nicht. Wir werden es nicht tun. Und das ist so dieses Bewusstsein, es kann so ausgehen oder so ausgehen. Und die Leute, die das damals geschrieben und gelesen haben, wussten das auch. Es kommt nicht immer der Engel vom Himmel. Und das weiß auch jeder, der hier sitzt. Aber es geht darum, an bestimmten Dingen festzuhalten und zu wissen, es lohnt sich trotzdem. Und das ist das, was die Welt überwindet. Könnten wir noch ganz groß vertiefen mit diesen Prinzipien? Habe ich mir alles aufgeschrieben, lasse ich jetzt aus Zeitgründen mal beiseite, besprechen wir nachher beim Kaffee, wie kompliziert das auch ist, und auch das zeigt dieses Buch. Das Zweite, was man aber auch lernt, ist, die halten nicht nur an irgendwelchen Prinzipien fest und sondern sich von der Welt ab, sondern sie sind durchaus bereit mitzumachen und mitzugestalten. Und mit vielem haben sie auch gar kein Problem. Sie sind ziemlich flexibel, würde ich sagen. Sie sind gläubig, auch feurig, bis zur Löwengrube, aber sie sind auch irgendwie dann Premierminister und sind da unterwegs. Und das hat sicher viele auch Kompromisse erfordert. Sie gestalten diese Welt mit. Und das ist auch ein dezidierter Auftrag für Christen. Jetzt kommt ein wichtiger Moment. Wir haben die Kommunalwahl heute noch nicht erwähnt. Danke, das darf ich jetzt machen. Heute ist Kommunalwahl. Ich hoffe, ihr geht alle wählen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ich möchte jetzt mal eins sagen, also ich fürchte, es sind jetzt hier keine Leute dabei, die sich kommunalpolitisch engagieren. Das wäre aber gar nicht verkehrt, wenn mehr Christen das tun würden. Und ihr wisst alle, Kommunalpolitik ist der härteste Teil der Politik. Wenig Glamour, wenig Geld, viel Ehrenamt und du bist immer an allem schuld. Und die Leute fragen sich noch, warum du so verrückt bist, das eigentlich zu machen. Und deswegen in einer der klatschfreudigsten Gemeinden Deutschlands tost jetzt mal ein donnernder Applaus aus für alle, die sich aus den richtigen Motiven kommunalpolitisch engagieren. Danke. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Jetzt kommt ein anderer Punkt, Begabung. Die Jungs sind helle. Die werden schon ausgewählt, weil sie helle sind. Und sie erkennen ihre Begabungen, sie ergreifen sie und sie bringen sie auch zum Leuchten. Und das ist auch eine Ermutigung, die dieses Buch hat. Manchmal fühlt man sich so schlecht, so klein, so niedergedrückt. Es gibt hier diese tollen Seminare in der Gemeinde. Gott hat jedem von uns etwas geschenkt, was er oder sie gut kann. Und nimm das an. Und Daniel, so begabt er vielleicht von Natur auch ist, weiß immer, das ist ein Geschenk. Als er vor dem König steht und da gerufen wird, jetzt hier ist der Mann, der den Traum deuten soll, da sagt er ihm, das können die klügsten Leute nicht machen, aber es gibt einen Gott im Himmel, der das kann. Und ich stehe hier nicht, weil ich besonders weise bin, sondern weil Gott mir das geoffenbart hat. Er hat dieses Bewusstsein für das Geschenk der Begabung, setzt sie aber auch ein. Mitgefühl. Wenn ihr dieses Buch lest, und bitte, bitte tut es, dann hat mich eins nochmal wirklich berührt. Daniel sitzt nicht wie so ein Zuschauer auf der Tribüne des Weltgeschehens und sagt sich, ja, da sieht man mal die ganzen gottlosen Leute und das ist doch klar und gut, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Bei jeder dieser Visionen, die Daniel hat, er ist absolut mitgenommen. Es macht ihn fertig. Als er dem König sagen muss, dass er wahnsinnig werden wird, da merkt man dem Mann an, das lässt ihn nicht kalt. Und das ist die richtige Haltung, mit den Problemen in dieser Welt umzugehen, zu verstehen, das betrifft mich auch und nur in der Haltung bin ich nah bei Jesus. Und das Buch Daniel ist natürlich ein ultimatives Hoffnungsbuch, weil es eben zeigt, durch all das hindurch bleibt Gott derjenige, der regiert. Und Nathalie, du hast uns dazu ja aus Jesaja heute auch schon die richtigen und passenden Verse vorgelesen. Am Ende in Daniel 12 ist Daniel derjenige, der auch als einer der ganz wenigen im Alten Testament von der Auferstehung spricht oder dem die Auferstehung aus den Toten vorausgesagt wird. So, das ist meine letzte Folie. Noch eine Stufe tiefer. Als Christen lesen wir die Bibel immer mit der Frage, was sehe ich hier von Jesus? Als Jesus mit den Emmaus-Jüngern ging, die ihn damals nicht erkannten, legte er ihnen die ganze Schrift von Mose anfangend aus und erklärte ihnen das, was ihn betraf. Und Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr lest die Bibel, das ist gut, ihr lest das Alte Testament, es handelt von mir. Und deswegen lohnt es sich auch, diesen Blick auf das Buch Daniel zu richten. Und ich habe mir hier vier Dinge aufgeschrieben und mit denen möchte ich Schluss machen und damit auch unseren Blick nochmal auf Jesus richten. Das erste ist der Freund. Wir hatten ja die Serie über Freundschaft gerade. Das Buch Daniel ist ein Buch der Freundschaft. Daniel hat diese drei Freunde und mit denen macht er vieles gemeinsam. Als er diesen Traum deuten soll, ruft er seine Freunde zusammen und sagt, betet mit mir. Und Jesus ist der Freund schlechthin. Er hatte auch diese drei Freunde, die ihn allerdings in der schwersten Stunde verlassen haben. Und wir sind alle nicht so gute Freunde, wie wir manchmal gerne wären. Jesus zeigt uns, wie man auch das überwinden kann. Jesus ist der wahre Freund. Der Vielgeliebte. Es ist, wenn ihr euch durchkämpft bis in die letzten Kapitel, werdet ihr feststellen, dass Daniel, glaube ich, der einzige Mann im Alten und im Neuen Testament ist, der mit diesem Titel angeregt wird, du Vielgeliebter, mehrfach. Letzte Woche haben wir hier Leute getauft. Ich habe mich sehr über dieses Video gefreut, das wir gerade gesehen haben. Und für jeden, der aus der Taufe kommt, gilt das, was bei Jesu Taufe auch vom Himmel kam. Dieses Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. In Jesus trifft uns das Wohlgefallen und die volle Liebe Gottes. Der Mann aus Gold, es gibt diese Statue in dem Buch, die der Nebukadnezar im Traum sieht, der Kopf ist Gold, unten ist vermischt Ton und Eisen. Das heißt, was man Menschen anvertraut, geht immer irgendwie den Bach runter. Es wird immer irgendwie schlechter. Im Buch Hohelied, das habe ich auch von Joseph Prince gelernt, gibt es in Kapitel 5 den Geliebten, der da beschrieben wird und bei dem ist alles aus Gold. Der Kopf, die Arme und auch die Füße sind noch golden. Und ganz zum Schluss der Mensch. In diesem zentralen Kapitel in Daniel 7 kommt am Ende vom Himmel einer und da heißt es wie eines Menschen Sohn. Daniel sieht so schreckliche Dinge, Tiere, Apparate, Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und am Ende kommt ein Mensch. Und das ist die tiefste Botschaft. Und Jesus hat für sich selbst am allerhäufigsten diesen Titel genommen aus Daniel 7, der Menschensohn. Und er wollte damit sagen, in mir wird der Mensch zum Menschen. Wird der Mensch nicht zum Wolf oder zum Drachen oder zum Ungeheuer, sondern ich bin ans Kreuz gegangen, damit Menschen Menschen sein können. Und deswegen bin ich selbst Mensch geworden. Und deswegen glaube ich, dass dieses Buch Daniel auch ein wunderbarer Hinweis auf Jesus ist. Ihr habt mir lange zugehört. Wir hören jetzt noch ein Lied und vielleicht hat danach noch jemand ein Gebet für uns. Ich trete jetzt hier erstmal ab und danke euch.